88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Wir melden uns mit einer zweiten Sonderfolge diese Woche. Ihr wisst es, es ist eine spezielle Woche für den VfB. Wir haben uns hier bereits am Dienstag getroffen, zusammen mit Julian, kurz nach der Entscheidung für den Stadionneubau in Oldenburg und haben euch auch bereits da angekündigt, dass wir noch einen speziellen Gast diese Woche haben. Den begrüße ich heute, Michael Weinberg. Hallo.
Hallo Lars, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Michael, schön, dass du in dieser bewegten Woche für den VfB Zeit für uns gefunden hast. Ich kann mir vorstellen, das Telefon steht seit Montagabend noch weniger still als sonst, oder wie ist es?
Ich habe es jetzt für diesen Podcast erstmal ausgeschaltet, aber du hast recht, seit Montagabend gibt es tatsächlich viele, viele Glückwünsche und viele Telefonate, die geführt werden.
Ich muss einmal fragen, wir haben gerade im Vorgespräch ganz kurz schon mal drüber geredet. Bevor wir so in meinen offiziellen Teil hier einsteigen, wir wollen natürlich über die Stadionentscheidung sprechen, über die Bedeutung für den VfB, auch ein bisschen, was das für die Finanzen des VfB bedeutet. Wie war der Montagabend noch? Habt ihr noch gefeiert? Gib uns einen kleinen Einblick.
Ja, wir sind ja nach der Entscheidung, als dann die Pause anberaumt war, sind wir geschlossen nach draußen gegangen und da hat die Fanszene hat dann noch ein kleines Feuerwerk an dem Platz, wo es dann entstehen soll, abgefackelt. War total rührend und emotional und danach sind wir dann tatsächlich noch zu unserem Partner ins Ohls gegangen, wo dann viele von unseren Sponsoren, unseren Gesellschaftern das ein oder andere Kaltgetränk zu sich genommen haben, bis dann, glaube ich, die letzten noch in die Metro gegangen sind, in die Innenstadt.
Das hört sich gut an.
Wo ich mich dann aber ausgeklinkt habe.
Ah, okay. Der Chef klingt sich in den letzten Stunden aus. Ich kann es mir vorstellen. Waren aber auch ein paar Fans dabei oder im Ohls eher dann eine Sponsorenveranstaltung?
Nee, tatsächlich waren auch viele Fans dabei.
Ah ja, okay. Gut. Michael, du hast mir gerade verraten, du hast den Podcast schon das ein oder andere Mal gehört. Deswegen weißt du, und auch da musst du durch, wir haben ja ein Ritual am Anfang. Und das sind die beliebten 10 Entweder-Oder-Fragen. 5 davon eher so aus dem privaten Bereich und 5 davon aus dem sportlichen Bereich. Wir fangen mal ganz leicht an und danach sprechen wir natürlich über das Stadion. Erdbeer, Vanille oder Schokoeis?
Vanille.
Die erste sportliche Frage und da muss ich jetzt gerade umschalten, weil normalerweise frage ich hier gerne nach Spielern. Jetzt muss ich natürlich mal nach Geschäftsführern fragen und du kommst ja aus Bremen. Klaus Filbri oder Willi Lemke?
Tatsächlich habe ich Willi Lemke ja mal kennenlernen dürfen. Mhm. Für mich natürlich der Manager von Werder Bremen schlechthin. Klaus Filbri ist jetzt bei den ganzen Spielen und bei dem Traditionsturnier auch auf jeden Fall eine Person, die vieles geleistet hat für Werder Bremen. Ich würde aber tatsächlich auch Willi Lemke gehen, weil er auch ein Stück weit meine Kindheit begleitet hat.
Inwiefern? Als Fan oder?
Ja, man kann durchaus sagen, dass ich als Bremer natürlich auch ein Stück weit Sympathien für die Grün-Weißen pflege.
Okay. Wir kommen zurück in den privaten Bereich. Mit der Familie, Freizeitpark oder Zoo?
Freizeitpark tatsächlich. Mittlerweile sind meine Kinder so alt, dass die Action brauchen und dementsprechend bevorzuge ich da den Freizeitpark.
Auf der Tribüne mitfiebern oder doch mal gerne auch neben der Trainerbank stehen?
Unbedingt auf der Tribüne. Also die sportliche Leitung um Fuad und Sebastian haben dort auf der Trainerbank das Sagen und das soll auch so bleiben.
Selbst kochen oder essen gehen?
Notgedrungen selbst kochen. Weil meine Kinder so alt sind, dass wir dann immer eine Nanny bräuchten und dann geht's dann doch ins Portemonnaie.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt wird es ein bisschen schon mal mit dem Schmunzeln in Richtung dessen, was wir gleich sprechen werden. Was ist schlimmer im Marschwegstadion? Die Toilettensituation oder die steife Brise aus allen Ecken?
Ja, tatsächlich beides. Also ich bewege mich ja weniger auf der Gegengraden, aber ich bestelle die Dixie-Toiletten immer. Mhm. Deswegen kann ich jeden auf der Gegengraden verstehen, wenn er sagt, die Toiletten sind das Schlimmste im Marschwegstadion. Auf der anderen Seite stehe ich immer meist ganz oben auf der Haupttribüne und da wird es mir dann doch im Rücken ganz schön kalt.
Ich kann das bestätigen. Ich bin da meist in der Nähe und der Winter ist schon, schon hart, muss man sagen.
Richtig.
Ich sage immer, es ist einer der kältesten Plätze, die ich kenne. Es ist gefühlt 5 Grad kälter als an allen anderen Orten, wo ich mich aufhalte.
Absolut, ja.
Okay. Ohne Internet oder ohne Dusche?
Ohne Dusche. Also ich gehe jeden Morgen duschen, weil ich dann auch wach werde. Und ja, aufs Internet kann man jetzt auch nicht mehr verzichten, auch in unserer täglichen Arbeit. Aber ich würde es, glaube ich, mehr vermissen, nicht duschen zu dürfen.
Was war besser? Der Sieg in der Relegation gegen Dynamo Berlin oder der Sieg im Stadtrat am Montagabend?
Gute Frage. ich kann das nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, wie es war damals, als wir Berlin im Hinspiel besiegt haben, das 2:0 in Berlin, wo niemand damit gerechnet hat, dass wir mit so einem tollen Vorsprung ins Rückspiel gehen. Die Woche vor dem Rückspiel in Oldenburg war brutal, wo man dann wirklich mal gemerkt hat, dass hier wirklich das Wort Aufstieg in den Mund genommen werden darf. Der Sieg dann an dem Tag, beziehungsweise der Aufstieg an dem Tag, war atemberaubend, weil es natürlich total emotional war. Die Bude war voll, alle lagen sich in den Armen und wir haben bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die Ratssitzung ist mit dem schon gleichzusetzen, auch wenn sie weniger emotional für mich persönlich war, weil ich ein Stück weit das Gefühl der Erleichterung und der Zufriedenheit hatte, weil es hier einfach eine Perspektive für den Verein gibt, die es dann auch geben muss, um hier weiter in Oldenburg Profifußball bieten zu können.
Kleine Zusatzfrage habe ich mir eigentlich nicht aufgeschrieben. Wichtiger für die Zukunft des Vereins ist wahrscheinlich diese Entscheidung, wenn ich dich fragen müsste, ne? Weil ein Aufstieg kann man wiederholen, diese Entscheidung kommt wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Ne?
Ja, tatsächlich, aber man darf nicht unerwähnt lassen, dass der Aufstieg in die dritte Liga dazu geführt hat, dass diese Diskussion und dass diese Entscheidung getroffen wurde. Und da muss man natürlich auch nochmal sagen, zu diesem Aufstieg hat natürlich Dario Fossi, der ehemalige Trainer, auch seinen Teil zu beigetragen.
Absolut. Schön, dass du da auch nochmal dran denkst. Letzte private Frage. Ist ein bisschen gemein, aber du musst aufpassen. am Ende wird es immer so ein bisschen gemeiner. Bremen oder Oldenburg?
Zum Arbeiten Oldenburg, zum Leben Bremen. Hat aber auch den Grund, dass ich, wenn ich abends dann die Geschäftsstelle verlasse, eine halbe Stunde für mich sein kann. Ich kann da den Tag reflektieren, kann auch in Anführungsstrichen runterkommen von einem anstrengenden Tag. Und wenn ich jetzt in Oldenburg leben würde und vielleicht sogar mit dem Fahrrad in die Geschäftsstelle fahren könnte, hätte ich nicht die Zeit für mich. Und diese Zeit, diese Autofahrt ist tatsächlich für mich viel wert.
Sehr clever und logisch beantwortet. Letzte Frage, auch die ein Klassiker. Du wirst sie schon mal gehört haben. Welchen Sportler oder welche Sportlerin, egal ob bereits verstorben oder noch nicht, und auch egal ob Fußball oder eine andere Sportart, würdest du gerne mal treffen?
Ja, tatsächlich kenne ich die Frage und habe auch versucht, jemanden zu finden, den ich gerne mal treffen möchte. Ich möchte da gar nicht genau sagen, welchen Sportler oder Sportlerin ich mal kennenlernen möchte, sondern ich würde mich vielmehr freuen, dadurch, dass das Stadion jetzt an der Maastrichter Straße gebaut wird und dort ein Oberzentrum für Profisport geschaffen wird, würde ich mich freuen, wenn wir es mal hinbekommen würden, mit den Stakeholdern dort, also VfL Handball Damen und auch mit den EW Baskets mal unsere Köpfe zusammenstecken, um dort Synergieeffekte zu finden, die allen Vereinen weiterbringt.
Oh, okay. Da machst du natürlich gerade ein Thema auf, da könnte ich jetzt 30 Nachfragen stellen, aber vielleicht machen wir mal erstmal im normalen Programm weiter, aber das ist natürlich etwas, ja, nee, ich kann nicht mit dem normalen Programm weitermachen bei so einer Ansage. Das ist natürlich etwas, was auch im Zuge der Debatte, die ja immer emotional und intensiv geführt wurde, großer Aufreger war, als die Baskets damals den offenen Brief in Richtung Stadtverwaltung geschrieben haben, dass sie letztlich finanzielle Einbußen fürchten und Probleme im Verkehr rund um die Arena. Wie hast du das damals tatsächlich als Angriff der Baskets wahrgenommen? Oder, weil ich kann mir schon vorstellen, ihr begegnet euch ja relativ regelmäßig als Geschäftsführer, wahrscheinlich bei irgendwelchen Veranstaltungen oder in irgendwelchen Sitzungen, oder ist das nicht so?
Also, um auf deine erste Frage zurückzukommen, ob ich das als Angriff, als persönlichen Angriff sowieso nicht, als Angriff auf den VfB wahrgenommen habe, auch nicht, weil der Brief wurde nicht an uns gerichtet. Wir haben das auch nach außen hin überhaupt nicht kommentiert oder argumentiert, was wir davon halten. Ich glaube, es ging den Baskets damals tatsächlich um die verkehrliche Anbindung, wenn dort mal zwei Großereignisse stattfinden. Ich glaube vielmehr, dass wenn dort dieses Oberzentrum dann des Sports geschaffen wird, dass alle Vereine davon profitieren.
Hast du da schon irgendwelche Synergieeffekte im Kopf, wenn du sie schon ansprichst?
Ja, das wird entschieden, wenn wir wirklich mal unsere Köpfe zusammenstecken. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man einen Fanshop errichtet, wo alle Vereine auch ihre Merch-Artikel verkaufen, dass man ein gemeinsames Ticketcenter eröffnet und so weiter, wo vielleicht der eine Verein auch finanziell nicht in der Lage wäre, das Ganze anzumieten, dann mit den anderen Vereinen gemeinsam diesen Weg zu gehen.
Das hört sich doch auf jeden Fall schon mal nach spannenden Ideen an. Michael, normalerweise an dieser Stelle eröffne ich meine Gesprächsrunde so ein bisschen mit dem Transfermarkt-Lebenslauf. Das heißt, ich habe mich meistens vorbereitet auf Spieler oder Trainer, habe mir angeguckt, wo haben sie überall gespielt. Hast du denn eigentlich mal irgendwann Fußball gespielt?
Ja, tatsächlich habe ich auch mal Fußball gespielt. Bei Eintracht Nordhorn damals auch eine Mannschaft auf Augenhöhe mit dem VfB Anfang der 2000er. Habe mich dann aber relativ schnell dazu entschieden, meinen beruflichen Werdegang zu forcieren, bin nach Bremen gegangen zum Studieren, habe dort Steuerrecht studiert. Mittlerweile bin ich seit 10 Jahren selbstständiger Steuerberater und ich glaube, in dieser Hinsicht habe ich alles richtig gemacht.
Ihr habt im Zuge eurer Kampagne ein echt schönes Hochglanzheft, das mit dem Namen Blau gemacht. Echt ein tolles Produkt für verschiedene Fans, natürlich aber auch für Sponsoren etc. Da zum Reinblättern und Reingucken kann ich nur empfehlen. In dem sagt Gerald Hoppe, einer eurer Gesellschafter, Michael Weinberg ist ein Mann, der uns in der Vergangenheit immer gefehlt hat. Einer, der die Zahlen genau im Blick hat und weiß, wann es etwas zu tun gibt. Woher kommt dein Faible für Zahlen? Hast du schon in der Grundschule beim Eckenraten, warst du immer der Beste oder... Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, tatsächlich war ich beim Eckenraten mal auch der Beste, aber das ist nicht der Grund. Also ich gehe eher von der anderen Richtung ran. Ich bin, wie gesagt, als Fußballer groß geworden und habe immer den Bezug zum Fußball gesucht. Auch während meines Studiums habe ich immer versucht, irgendwie am Ball zu bleiben. War dann relativ eine spontane Idee, dass ich mich als Spielerberater versuche, weil viele meiner ehemaligen Mannschaftskollegen zu der Zeit einen Spielerberater gesucht haben. Da habe ich dann den Spielern durch mein Studium, durch meine Expertise als Steuerberater versucht, bei dem einen oder anderen Vereinswechsel zu helfen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das mit Familie zusammen relativ aufwendig ist. Bin dann 2015 in die Funktion des Sportvorstands beim BSV Rheden gekommen und habe dort mit Friedrich Schilling natürlich jemanden an der Seite gehabt, der als Steuerberater auch tätig ist und wo wir dann versucht haben, den BSV Rheden in der 4. Liga auf gute Beine zu stellen. Das haben wir in meinen Augen auch relativ gut gemacht. Ich glaube, in der Zeit habe ich nicht einmal gegen den VfB Oldenburg verloren.
Ich erinnere mich, Rheden war jahrelang so ein bisschen ein rotes Tuch in den direkten Duellen. Was droht das in Assel heute noch ist, sagen wir es mal so.
Durchaus, ja. Und 2021 bin ich dann zum VfB gekommen, als Geschäftsführer hier tätig geworden. Und ich glaube, die Expertise aus beidem, also sowohl aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, aber auch aus der Sicht eines Fußballfunktionärs, hat ganz gut gematcht. Und die letzten 3 Jahre, wenn man das kurz mal Revue passieren lässt, waren im Großen und Ganzen relativ erfolgreich.
Ich glaube, das wird nahezu jeder VfB-Verfolger so unterstreichen. Was hast du 2021 für einen Verein vorgefunden? Ich meine, dem VfB ging es, glaube ich, relativ stabil in der Zeit, auch wenn ihr deutlich besser geworden seid. Aber es musste sicherlich auch einiges geordnet werden, oder?
Das Schöne daran, an meinem ersten Tag, ich weiß es nicht noch wie heute, da haben wir die Lizenz für die dritte Liga beantragt. Innerhalb von 48 Stunden haben wir das auf den Weg gebracht. Mit ganz tollen Partnern, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, die sowieso schon da waren. So dass der Einstieg nicht leicht für mich war, sondern mit voller Fahrt voraus dann die Lizenz beantragt wurde. Was auch dazu kam, war, in der Zeit war Kurzarbeit angesagt. Das heißt, die Corona-Pause hat mir extrem viel geholfen, um alles kennenzulernen, um alles zu hinterfragen und natürlich, um auch positive Dinge mitzunehmen für die Zukunft.
Jetzt haben wir schon relativ viel über deinen beruflichen Werdegang und das gelernt, warum du da bist, wo du bist und warum du offensichtlich beim VfB an einer sehr guten Stelle bist. Wir müssen natürlich jetzt erstmal, ich will jetzt zum Stadion kommen, es juckt mich in den Fingern. Ich habe so Montagabend gedacht, wo ich die vielen glückseligen Umarmungen gesehen habe, sag ich mal. Wann hat das Ganze für euch eigentlich begonnen? Erinnerst du dich an den Startschuss? Ich meine, klar, das Thema gibt es seit Jahren. Es gibt 10 Jahre ist die letzte richtige, Auftrag zur Machbarkeitsstudie? War das vor 10 Jahren? Ja, ne? Klar, dann jeder kennt die legendären Aussagen von Rudi Assauer Anfang der 90er Jahre, dass er da schon für ein neues Stadion geworben hat. War es einfach nur der Aufstieg oder gab es an einem Tag, an dem ihr euch zusammengesetzt habt und gesagt habt, wir müssen das neue Stadion unbedingt forcieren?
Also zu deiner ersten Frage zurückzukommen, wann fing das Ganze an? Ich habe das auch nochmal Revue passieren lassen mit unserem Vorstand zusammen. Wir sind Herbstmeister geworden in der Aufstiegssaison und da haben wir im verantwortlichen Kreis haben gesagt, wir müssen mal mit dem OB sprechen. Und das war im Dezember 21, wo wir in großer Runde im Rathaus vorstellig geworden sind mit der Idee beziehungsweise mit der Aussicht, ja, was passiert denn, wenn der VfB tatsächlich am Ende der Saison immer noch ganz oben steht? Damals habe ich dann auch in dem Zuge Herrn Guttek, Frau Figura und so weiter kennengelernt und ich habe gesagt, puh, das wird nie was. Weil das noch so völlig weit weg war. Das war für viele so illusorisch, dass hier mal ein neues Stadion gebaut wird. Das Ganze hat dann dieses Ausmaß genommen, dass wir tatsächlich Meister geworden sind, dass wir tatsächlich aufgestiegen sind, dass wir tatsächlich auch im Marschweg temporär unsere Heimspiele bestreiten durften. Und so nahm das immer mehr Fahrt auf. Und ich glaube, es gab nicht diesen einen Punkt, wo man gesagt hat, das passiert jetzt wirklich, sondern es gab viele Dinge, die dazu geführt haben, dass es jetzt tatsächlich so geworden ist, wie es ist.
Aber okay, man kann sagen, der Ursprung lag irgendwo im Dezember 2021. Natürlich habt ihr dann auch in der Drittligasaison einfach festgestellt, woran es überall fehlt und auch schmerzhaft vor Augen geführt bekommen, dann in den beiden Heimspielen in Hannover. Ja, das wäre ja, sagen wir mal so, wenn das neue Stadion jetzt nicht kommen würde und der VfB nochmal aufsteigen würde, gäbe es eine dritte Liga nur mit 17 fremden Heimspielen. Habe ich das richtig verstanden? Wenn der VfB sich das leisten kann, oder?
Also, wir müssen das, glaube ich, ein bisschen anders einschätzen. Es ist so, dass wir letztes Jahr um diese Zeit, um die dritte Liga uns bemüht haben, drin zu bleiben. Ja. Wir haben dann im Mai, Juni, wo es dann auch feststand, dass der VfB absteigt, haben wir vom DFB das Schreiben bekommen, dass wir in der Saison 23/24 für das Marschwegstadion beziehungsweise mit dem Stadion Marschweg keine Lizenz bekommen hätten. Das heißt, wenn wir drin geblieben wären, hätte es wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, dass wir unsere Heimspiele woanders bestreiten hätten müssen. Jetzt ist der Fall, dass wir uns wieder beworben haben für die dritte Liga, für die kommende Saison 24/25, haben dort wieder das Marschwegstadion als unser Stadion ausgegeben und in dieser Zwischenzeit hat sich ja auch einiges getan im Marschweg. Ja. Wir haben jetzt Einzelsitzschalen, wir haben die Polizei gut untergebracht, wir haben die Videoüberwachung bekommen, wir haben Stromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung bekommen und toi toi toi, im nächsten Monat soll tatsächlich das Flutlicht stehen, ja.
Entschuldigung, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Das Flutlicht ist auch so ein Thema für sich. Ja. Aber komm, lassen wir das an der Stelle.
Ich kann da jetzt auch drüber schmunzeln, weil wir es ja tatsächlich nicht gebraucht haben im vierten Jahr. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schön, wenn es tatsächlich dann auch nächsten Monat stehen sollte. Bedeutet im Umkehrschluss für die kommende Saison, wo wir ja sportlich jetzt auch nicht in der dritten Liga spielen werden, hätten wir unser Stadion als Marschweg ausgegeben und da warten wir natürlich aktuell noch auf Antwort, beziehungsweise ist mir die Antwort auch relativ egal, weil wir nächstes Jahr sowieso in der vierten Liga spielen.
Okay, aber ja klar, da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ihr kriegt natürlich ja noch die Antwort, ob ihr in der dritten Liga spielen dürftet, weil ihr habt die Lizenz ja beantragt. Das ist ja dann für den Verein schon nochmal irgendwie spannend zu sehen, ne?
Ja, korrekt. Aber aktuell ist es natürlich noch nicht drittligatauglich, das Marschweg. Und ich glaube, es wird auch nie werden. Dementsprechend sind wir umso stolzer, dass wir am Montag diesen Ratsbeschluss bekommen haben.
Genau. Also, nochmal zusammengefasst. 10.000 Zuschauer wird das neue Stadion fassen. Das ist auch eine Nachricht gewesen, die zumindest für die Leute von außen noch neu war. Ursprünglich ging es um mindestens 7.500 Zuschauerplätze in der neuen Arena. Das liegt daran, dass eben das Parkdeck nicht nötig ist. Kannst du uns da nochmal, vor allen Dingen unseren Hörerinnen und Hörer, erklären, warum ist dieses Parkdeck, was ursprünglich im Plan für 10.000 Zuschauer mit inbegriffen war, dann doch nicht nötig?
Ja, das haben die letzten Gutachten eben ergeben, dass die Variante bis zu 10.000 Zuschauer jetzt kein Parkdeck bedürfen, weil es ausreichend Stellflächen und Stellplätze gibt. Und dementsprechend hat diese Mehrausgabe dieses Parkdecks ist dann hinten runtergefallen, so dass man sich in der Stadtverwaltung und in der Politik die Frage gestellt hat, wenn wir jetzt auf 10.000 gehen, kostet das 3 Millionen circa mehr. Das ist dann im Budget auch mit drin. Man wäre fahrlässig gewesen, das dann eben nicht auszunutzen. Und wir sind natürlich froh darüber, dass es die 10.000er-Variante wird. Vor dem Hintergrund natürlich, dass wir über kurz oder lang natürlich in diesem Stadion auch in der dritten Liga spielen wollen. Und da wäre mit 7.500 Zuschauern es tatsächlich relativ schnell voll geworden.
Ja, da darf ich als Außenstehender oder Nicht-VfB-Verantwortlicher sagen, das hat man sich tatsächlich eigentlich immer gefragt. 7.500, wenn man in den Profifußball möchte, ist schon verdammt klein, wenn man bedenkt, ich glaube, der Zuschauerschnitt in der letzten Saison lag dann am Ende bei knapp 6.000, korrigiere mich. Richtig. Die Highlights wie Meppen etc. sind selbst in der Regionalliga dann in diesen Sphären einzuordnen. Und ja, wir alle gehen ja davon aus, dass das neue Stadion dann auch den Zuschauerschnitt ein bisschen anheben wird. Ne? Und da ist 7.500 schon verdammt knapp gewesen.
Ja, durchaus. Also wir sind ja privilegiert in dieser Situation, ein Stadion errichtet zu bekommen, also wir als Ankermieter, was mitten in der Innenstadt steht. Also wenn man mal in Deutschland schaut, wo aktuell neue Stadien gebaut werden, schaut man nach Freiburg oder schaut man auch nach München oder wo auch immer.
Mainz ist, glaube ich, so ein Beispiel.
Gladbach. Das sind alles Stadien, die vor die Orte gesetzt wurden, wo, glaube ich, das Flair es gar nicht wiedergibt, dieses Stadionerlebnis in der Stadt zu halten. Und ich glaube, das ist den Oldenburgern gut gelungen, dass man diesen Bereich an der Maastrichter Straße für perfekt gehalten hat, weil du dann auch diese ganze Wucht eines Heimspiels, glaube ich, dann auch miterleben kannst.
Kurze Werbepause.
This holiday, wrap affection with a gift that everyone loves. Gift cards. Giftcards.com makes it easy to make the thought and the gift count with over 350 brands to choose from. Gift from top brands like Sephora, Nordstrom, DoorDash, and more. New this year is the Giftcards.com gift card, which gives your giftee access to choose from almost anything at Giftcards.com. With no purchase fees, no expiration, and instant delivery, it's the gift of so many possibilities. Visit giftcards.com today. See giftcards.com for terms and conditions.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise ready AI.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Wie groß war der Aufwand speziell jetzt in den letzten Wochen für euch? Ihr habt echt eine große Kampagne, sag ich mal, gefahren, Social-Media-Beiträge, Videos, T-Shirts, Herzsport zu Hause, das mal angesprochene Magazin. Wie viele Stunden am Tag hast du gearbeitet?
Ja, ich zähle meine Stunden nicht, aber es war schon...
Muss man das nicht heutzutage?
Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Wir haben es ja alle mit Leidenschaft gemacht und das ist das, was eben zählt. Und da will ich auch nochmal ein Lob aussprechen an alle, die daran beteiligt waren, ob es die Fanszene war, ob es Eike Liebenau von Rebels and Rockstars, ob es die Vorstände der Gesellschafter, alle, die daran mitgewirkt haben, diese Kampagne und dieses große Erlebnis am Montag da auch positiv beschieden zu haben, gilt ein größter Respekt und ein größter Dank. Wir haben uns natürlich gesagt, wir müssen Präsenz zeigen als Verantwortliche, ob es in den Ausschüssen ist, ob es in den Ratssitzungen ist, ob es bei sozialen Veranstaltungen im Abend ist. Da haben wir uns immer gut abgesprochen, dass mindestens einer immer vom VfB dort vor Ort ist. Und da gilt natürlich auch nochmal ein großer Dank an Helmut Jordan vom Vorstand, der mit mir gemeinsam, glaube ich, alle Ausschüsse gesehen hat.
Kannst du eigentlich schon jetzt, wo das Stadion, naja, es steht noch nicht, aber die Entscheidung ist gefallen, ist es eigentlich jetzt schon für dich angesagt, auf Sponsoren zuzugehen, zu sagen, hier Leute, wir haben das, worüber monatelang, jahrelang für gekämpft haben, das ist entschieden worden, es kommt. Damit können wir jetzt planen. Sind das nächste Schritte schon oder ist das einfach noch zu weit weg, weil das neue Stadion halt erst Ende 2027 stehen wird?
Ja, das ist eine gute Frage, Lars. ich wurde selbst seit Montagabend darauf angesprochen, dass man doch schon mal über eine Loge sprechen könnte, dass man über Businesskarten sprechen könnte oder auch Dauerkarten, die von Fans bestellt werden wollen. Das ist natürlich viel zu früh. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir, und da überlegen wir uns gerade auch aktuell was, wollen wir was auf die Beine stellen, wie man diesen Weg mit uns begleitet. Ja, diesen Weg des Stadionbaus begleitet und natürlich auch aktiv begleitet, dass man jetzt diese 3, 4, 5 Jahre, ich weiß ja gar nicht, wie lange das noch dauert, dass man jetzt natürlich das auch alles in die Hand nehmen muss, um bei einem Eröffnungsspiel im neuen Stadion dann auch so vorbereitet ist, dass man sagen kann, wir sind ein Profifußballclub.
Du hast gerade das Wort begleitet benutzt. Ihr seid natürlich als Ankermieter ja nicht diejenigen, die jetzt die verschiedenen Bauschritte leiten. Was ist überhaupt, also es gibt jetzt einen kurzen Zeitplan mal eben, den haben wir auch vorgestern, glaube ich, veröffentlicht. Es gibt jetzt erst ein Notifizierungsverfahren, in dem nochmal geguckt wird, ob, glaube ich, die Stadionvergabe gegen das EU-Beihilferecht verstößt. Dann gibt es ein Totalunternehmerverfahren, das ausgeschrieben wird für das Unternehmen, das das Stadion bauen wird. Und im Idealfall soll es, glaube ich, Anfang 2026 der Stadionbau beginnen. Du darfst mich gerne korrigieren. Und wenn alles gut läuft, ist das Stadion Ende 2027 fertig. Was kann und was muss der VfB in dieser Zeit quasi leisten? Wie muss er die Stadt unterstützen? Was sind da so eure Aufgaben?
Ja, wir sind sowieso immer mit Herrn Guttek von der Stadtverwaltung im Austausch gewesen, auch vor der Entscheidung noch. Wo es darum geht, dann Businesspläne zu erstellen, haben wir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Auch jetzt im Nachgang wird es Gespräche geben mit der Betreibergesellschaft, die dann ja gegründet werden wird, um natürlich auch auf die Bedürfnisse eines Fußballvereins einzugehen und mitzuwirken. Ich glaube, leisten in der Form müssen wir, dass wir die Euphorie hier in der Stadt behalten, dass ist uns jetzt auch in dieser Saison relativ gut gelungen, dass man immer gut und positiv über den VfB spricht, dass man ein Stück weit auch stolz ist, Fan, Sponsor oder eben auch Sympathisant vom VfB Oldenburg zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was uns begleiten wird die nächsten 3 Jahre, dass wir uns weiter professionalisieren, dass wir als Verein wachsen wollen. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
Du hast in dem besagten Interview in der Drittligasaison bei uns auch gesagt, mit dem neuen Stadion steht und fällt die weitere Zukunft des VfB. Klar, da haben wir jetzt etliche Male drüber gesprochen, dass es ohne das neue Stadion den Profifußball in Oldenburg nicht geben wird. Was ist für euch als Verein jetzt die Kernarbeit? Wo müsst ihr euch verbessern in den nächsten Wochen, Monaten, 2, 3 Jahren, um dann im neuen Stadion noch professioneller, noch besser aufgestellt zu sein? Und nicht, also natürlich würde man gerne noch in die dritte Liga wieder aufsteigen, aber was ist strukturell für euch das Entscheidende?
Also wir haben es ja am eigenen Leibe miterlebt, als wir aufgestiegen sind in die dritte Liga, weil dort haben wir uns natürlich mit Vereinen gemessen, die seit Jahren oder Jahrzehnten auf einem professionellen Niveau arbeiten. Und das konnte man eben merken. Ich will da noch mal eine Anekdote erzählen. Da hat der VfL Osnabrück im September 22 bei uns im Marschwegstadion gespielt. Wie jeder weiß,
haben legendäres 4-3 für den VfB.
Haben wir das Ding gerockt, richtig. Da hat im Vorwege hat der Geschäftsführer bei uns angerufen und gesagt, du Michael, ich würde ganz gerne einen Ausflug nach Oldenburg machen mit unserer Geschäftsstelle. Könntest du uns Karten organisieren? Da habe ich gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir schon hin, obwohl es schon relativ gut verkauft war. Und dann im Nachgang habe ich dann auch abschließend gefragt, ja, wie viel brauchst du denn? Und dann sagt er, ja, 60. Und dann habe ich nochmal gefragt, 60 oder 16? Und dann sagt er, 60. Unsere Geschäftsstelle besteht aus 60 Mitarbeitern. Und da habe ich dann bei uns mal kurz in die einzelnen Zimmer geguckt und ich habe fünf Mitarbeiter waren zu der Zeit an der Geschäftsstelle. Mhm. Und habe mich dann gefragt, so, puh, was machen die 60 Leute eigentlich? Und ich glaube, das ist mit ein Punkt, der uns zum Anlass genommen hat, dass das natürlich Dinge sind, die wachsen müssen. Wir müssen unsere Strukturen deutlich verbessern. Wir müssen natürlich auch unsere Infrastruktur verbessern. Und das sind Dinge, wo der Verein dann auch wächst, wo wir alle wachsen, ob es die Jugendabteilung ist, ob es die E-Sports-Abteilung ist, ob es die Fußballschule ist. Mit sportlichem Erfolg wächst der Verein in Gänze.
Wie viele Mitarbeiter sind es heute auf der Geschäftsstelle?
Ja, die haben sich tatsächlich nicht schwerwiegend geändert. Durch den Abstieg mussten wir natürlich auch schauen, dass wir mit unserem Budget hinkommen und dementsprechend hat sich da von der Mitarbeiterzahl gar nicht so viel geändert.
Okay. Gibt es, ist ein bisschen die gleiche Frage, aber gibt es konkret etwas, was ihr als Verein jetzt als erstes angehen wollt? So von wegen, das ist der Next Step, den wir jetzt gehen wollen?
Nee, es gibt jetzt noch kein Gespräch mit den Gesellschaftern. Das wird es jetzt Ende April geben, wo wir dann uns in die Augen schauen und sagen, was wollen wir kurzfristig verändern, was wollen wir mittelfristig verändern und was ist das langfristige Ziel? Und da bin ich so schon sehr gespannt drauf. Ich habe auch eigene Ideen, aber ich glaube, im Hintergrund wird da ganz viel schon gewerkelt.
Ich komme nochmal auf das besagte Interview zu sprechen, danach oder das letzte Mal. Da haben wir natürlich auch ein bisschen über den Etat damals in der dritten Liga des VfB gesprochen. Sorry, habe einen kleinen Kloß im Hals gehabt, aber ja, das lassen wir jetzt einfach mal drin, das gehört dazu.
Gleich auch.
Damals hast du uns erzählt, dass im Sommer 2021, also noch in der zum Start der Regionalliga-Saison, Aufstiegssaison, lag der Etat des VfB bei knapp 1,2 Millionen Euro. Durch Fernsehgelder etc., steigende Sponsorenzahl, hattest du uns damals gesagt, hatte sich der Etat fast vervierfacht während der Drittligasaison. Da fällt dann natürlich durch den Wiederabstieg in die Regionalliga Nord knapp 1 Million Euro TV-Gelder wieder weg. Wo liegt er denn heute, knapp ein Jahr nach dem Wiederabstieg?
Also das war schon alles gut recherchiert, Lars, muss ich sagen.
Das hast du uns ja damals erzählt, von daher.
Gute Arbeit. Tatsächlich war es so, dass wir in der Aufstiegssaison mit einem in Anführungsstrichen Mini-Etat aufgestiegen sind und diesen fast vervierfacht haben. Das ist schon korrekt. Jetzt im Zuge des Abstiegs, wo, wie du sagtest, vor allem die TV-Einnahmen fehlen, aber auch größere Sponsoren natürlich mit dem Bezug zum DFB, ob es Adidas ist oder bwin, die ja immer gekoppelt waren, ist der Verlust da über 1 Million gewesen. Und in diesem Jahr haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir im Gegensatz zu der Aufstiegssaison unseren Etat verdoppelt haben zur Aufstiegssaison. Und da sind wir schon relativ stolz, dass wir diese Euphorie, wie sie gerade schon genannt wurde, dass wir die in dieser Saison so hochhalten durften.
Okay, das ist natürlich schon mal eine Hausmarke. Wenn ich dann jetzt so gerade noch mein Mathewissen zusammenbekomme, dann müssten es ungefähr 2,4, 2,5 Millionen Euro heute sein.
Ja, also irgendwo in dem Bereich zwischen 2,2 und 2,4.
Ja, jetzt wird gesagt, zumindest im Profibereich, ich denke da jetzt mal so an das prominenteste Beispiel, HSV. Jede weitere Zweitligasaison macht den HSV zu einem noch durchschnittlicheren Zweitligisten, der er es eigentlich nicht ist von seiner ganzen Infrastruktur und so weiter. Der VfB wird jetzt in seine zweite Regionalligasaison dann wieder gehen im Sommer. Macht das den VfB auch wieder mehr zu einem Regionalligisten vom Etat oder könnt ihr das halten?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Die Gespräche laufen. Die Gespräche sind auch relativ positiv, was die neue Saison beziehungsweise auch die ganze Zeit bis zur Stadioneröffnung widerspiegeln. Ich hoffe, wir können den Standard, den wir jetzt eingeschlagen haben, halten. Wir können weiterhin Profifußball anbieten, aber einen genauen Etat für die neue Saison oder für die nächsten Jahre kann ich natürlich noch nicht nennen.
Da wäre jetzt Sebastian Schachten der perfekte Ansprechpartner, aber wir sind immerhin auch schon Mitte April. Geben wir uns einen kleinen Einblick. Steht der größte Teil des Spielerkaders für die neue Saison oder seid ihr noch intensiv am Arbeiten?
Also ich glaube, jetzt mit diesem Startschuss, dass die Perspektive eben gegeben ist, hier weiter Profifußball anbieten zu wollen, hat es Sebastian auch leichter in seinen Gesprächen. Und da ist Sebastian tagtäglich in vielen Gesprächen, um auch den Kader dann zusammenzustellen, gemeinsam mit Fuad Kilic und Andy Boll. Unser Berater Thomas Schaaf ist da auch mit involviert und da lasse ich die Jungs machen und ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Bei Thomas Schaaf werden wir natürlich alle immer irgendwie hellhörig. Er ist tatsächlich auch so in den Gesprächen, wenn es um den künftigen Kader geht, mit dabei, ja?
Ja, nicht in den täglichen Gesprächen, aber wenn die dann zu einer großen Runde einladen, dann ist Thomas auch dabei, ja.
Okay. Ihr seid sehr... Obwohl, nee, den Bogen spanne ich gleich nochmal. Wenn wir gerade über Finanzen sprechen, habt ihr natürlich eine relativ positive Nachricht auch in der vergangenen Woche verkündet, und zwar, dass das Bauunternehmen Mattei mit als Gesellschafter in die VfB GmbH, die es, glaube ich, seit 2018 gibt, die GmbH des VfB. Ich sehe ein Nicken. Ich kommentiere mal das Nicken, das ja, ich von der anderen
ja,
Seite
genau.
sehe. Das ist natürlich immer eine gute Nachricht. Wir haben uns gefragt, das habt ihr so jetzt nicht mitgeteilt, ist Mattei für jemanden eingestiegen? Ist das sogar eine Kapitalerhöhung? Wie wirkt sich das auf den VfB aus?
Mattei ist tatsächlich eingestiegen, ja. Und es war in der Vergangenheit immer auch schon das Credo der Gesellschafter, ob es jetzt Peter Wendeln oder Gerald Hauptmann oder eben auch diese VfB GbR, wo einige andere Personen noch hinterstecken, die gesagt haben, wir suchen strategische Partner, die uns unterstützen, auf unserem Weg begleiten und uns auch nachhaltig weiterbringen. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass sie Anteile erworben haben, unter anderem auch eigene Anteile, die der VfB Oldenburg noch inne hatte, durch den Tod von Hans-Georg Oltmanns wurden sie zurückerworben, um dort dann auch Mattei die Möglichkeit zu geben, mit einer gewissen Prozentzahl bei uns einzusteigen.
Okay, also hat sich das Kapital nicht erhöht?
Doch, auch. das ist aber schon seit über einem Jahr so. Also wenn man einen Handelsregisterauszug zieht von der GmbH, das ist ja nichts.
Das ist einsehbar, ja.
Genau, das ist einsehbar und das kann sich jeder auch darüber die Infos einholen. Wir haben letztes Jahr im Sommer natürlich auch auf Grundlage des DFBs, die gesagt haben, wenn ihr als GmbH weiter in der dritten Liga spielen wollt, braucht ihr ein nachgewiesenes Stammkapital von 1 Million Euro. Und das haben wir dann im Zuge des letzten Sommers von 50.000 Euro, was eingezahlt war, um 950.000 Euro erhöht.
Ja, das ist doch mal eine kleine Lücke, die man mal kurz schließen musste, ja. Gut, aber auch das ist ja etwas, glaube ich, wenn man das hört, das auf eine gute Basis, die der VfB zurzeit steht, schließen lässt. Michael, ganz zum Schluss, wir haben jetzt viele, viele positive Aspekte besprochen. Jetzt kommen wir doch mal zum Sportlichen in dieser Saison. Wie bewertest du diese Saison, die, glaube ich, meiner Meinung nach, wenn du, ja, du kennst meine Meinung, von daher brauche ich die nicht noch mal ganz weit erklären, letztlich dann doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, oder?
Ja, wir haben auch dort vor der Saison zusammengesessen und haben gesagt, wir wollen weiter erfolgreichen Fußball spielen. Wir wollen die Euphorie, wie sie gerade schon genannt wurde, in der Stadt und in dem Club oder um den Club weiter hochhalten. Das ist uns gelungen. auch wenn wir sportlich jetzt nicht um die Meisterschaft mitspielen durften, ist uns das gelungen, dass weiter die Menschen zum VfB strömen. Wenn man das vergleicht zur Regionalliga-Saison im Aufstiegsjahr, haben wir unseren Zuschauerschnitt verdreifacht und dementsprechend, ja klar, hätte es sportlich besser laufen können. Die Bewertung erfolgt am Saisonende mit den ganzen verantwortlichen Personen und dann versuchen wir aus den Fehlern zu lernen und sie besser zu machen in der Zukunft.
Worum geht es für dich jetzt noch an den letzten 6 Spieltagen? Was möchtest du so als derjenige, der auf der Tribüne das Spiel verfolgt, gern sehen?
Ich möchte guten Fußball sehen. Ich möchte, dass die Mannschaft befreit aufspielt, dass die Lust haben auf die Saison, auf die, dass sie Lust haben, die Fans mitzunehmen, auf die neue Saison vorbereiten und dass wir dadurch, dass wir natürlich noch gegen den SSV Jeddelo spielen und auch auf dem Freitagabend gegen St. Pauli, dass wir noch 2 tolle Heimspiele haben, dass viele Fans der Mannschaft und dem ganzen Verein vielleicht nochmal ein Zeichen setzen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist und dass die Entscheidung pro Stadionbau auch die richtige ist.
Wie erklärst du dir eigentlich, dass die Fans bei der Stange geblieben sind in dieser Saison? Ich meine, du hast es gerade gesagt, die Euphorie habt ihr einigermaßen halten können oder gut halten können. Ich sag mal so, bei einem Team, was im Mittelfeld steht, hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn jetzt gerade auch in den kälteren Wochen, kälteren Tagen in den letzten Wochen vielleicht mal nur 1500 und eben nicht 2800 da sind. So wie es früher, also gut, vor ein paar Jahren waren es dann sogar mal 800, 900 bei so einem tristen Heimspiel im Winter.
Ich glaube, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun und das haben wir letztes Jahr tatsächlich geschafft, trotz Abstieg die Mannschaft hinter der Mannschaft oder auch die Mannschaft selber im großen zu behalten und ich glaube, das ist ein Vertrauensbeweis, dass es hier beim VfB Oldenburg Spaß macht und wir auch ein Stück weit privilegiert sind, für diesen Verein zu arbeiten. Und ich glaube, das honorieren die Fans mit ihrer Anwesenheit, mit ihrer Unterstützung, auch im Zuge der Stadionkampagne. Wir haben viele Gespräche geführt mit der Fanszene, auch vor der Saison, dass wir alle zusammen nur dieses Ziel erreichen können. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch ausschlaggebend, wie ein Verein funktioniert. Und ich glaube, der sportliche Erfolg hätte wahrscheinlich noch für eine bessere Zuschauerkapazität ausgereicht. Aber am Ende des Tages ist ja der Verein, der gesehen werden will. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit der ersten und der zweiten Liga, wo die Auslastung der Stadien weitaus interessant ist, dass die zweite Liga den Bundesliga-Vereinen da auch auf Augenhöhe begegnet. HSV ist seit Jahren ausverkauft, obwohl die auch sportlich nie zu Ende performen. Und das ist für uns dann eben auch das Zeichen, dass natürlich sportlicher Erfolg schön ist, auch für unsere tägliche Arbeit natürlich um einiges leichter. Aber am Ende zählt, glaube ich, ganz viel, dass wir ein hohes Vertrauen in die Fanszene haben und das macht es am Ende dann eben aus.
Das sind doch schöne Schlussworte. Allerletzte Frage. Wie viel Druck ist seit Montagabend abgefallen? Ist der überhaupt schon richtig abgefallen? Hattest du schon mal so einen Moment, wo du so eine kleine Leere, sag ich jetzt, Leere ist ein hartes Wort, aber so einmal durchgeatmet hast, vielleicht im Auto auf der Rückfahrt nach Bremen und gedacht hast, puh, schön, dass es jetzt endlich erstmal vorbei ist. Das ist natürlich nie vorbei, aber dass das Thema erstmal vorbei ist.
Mhm. Druck, natürlich ist die Anspannung vor so einer wichtigen Entscheidung immer groß gewesen und man hat in den letzten Wochen auch immer über das Szenario nachgedacht, ja, was passiert denn, wenn es nicht so kommt? Dessen sind wir uns jetzt bewusst, dass es kommt und dementsprechend brauchen wir uns darüber zumindest keine Gedanken mehr machen. Ich bin froh, dass es vorbei ist, ganz ehrlich, weil es mich schon auch persönlich nicht mitgenommen hat, aber auch schon sehr beschäftigt hat. Auch im privaten Bereich. Aber
man nimmt das ja mit, ne?
Man nimmt das tatsächlich mit, ja. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass der Druck jetzt ein anderer wird, beziehungsweise die Verantwortung. Aber wir mit dieser Perspektive, ja, ich habe, glaube ich, vor 3 Jahren mal gesagt, ein neues Stadion ist ein Gamechanger. Und ich glaube, mit dieser Perspektive dieses neuen Stadions haben wir wirklich eine große Möglichkeit, hier in Oldenburg was zu schaffen, was die nächsten 20, 30 Jahre auch andauern kann.
Ach, das sind Aussagen, die hört man doch als VfB-Fan, als Hörer dieses Podcasts gerne. Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war sicherlich eine bewegte Woche, auch für uns jetzt mit der zweiten Sonderfolge innerhalb von einer Woche. Ab nächster Woche, um da eben den Bogen zu schlagen, herrscht dann wieder Normalität. Wir hören uns also wieder am kommenden Dienstag, den 23. April, dann wieder mit Sarum und mir nach dem Auswärtsspiel bei Hannover 96-2. Ihr wisst das, ihr dürft uns gerne abonnieren bei den verschiedenen Plattformen. Wir freuen uns darüber. Auch dürft ihr uns Anregungen schicken. Das ist dann an red.sport@nwzmedien.de. Michael, ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag. Ich hoffe auf eine gute Rückfahrt für dich nach Bremen, wo du runterkommen kannst. Und dann bedanke ich mich für deinen Besuch hier.
Ja, ciao, vielen ciao. Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
Uns auch. Danke. Ciao. Danke,
tschüss.
Of the work week is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.